Herzlich willkommen zu Let's Talk. Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus. Eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Heute sprechen wir mit Ron, dessen Leben sich durch einen einzigen Moment für immer verändert hat. Ein Hundebiss während eines Fotoshootings. Es folgten intensive medizinische Herausforderungen, von Nervenschäden über Operationen bis hin zu Zeiten der Hilflosigkeit. Doch Ron gab nicht auf. Mit modernster Orthesentechnologie, Eigenverantwortung und bemerkenswerter Stärke fand er seinen Weg zurück ins Leben. Lehnt euch zurück, los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mutmacher – Geschichten, die verbinden. Heute spreche ich mit einem niederländischen Patienten und um ihn auch standesgemäß zu begrüßen, habe ich mir überlegt, begrüße ich ihn mal auf Niederländisch. Goedemorgen, Ron.
Goedemorgen, Marva. Hallo, grüß dich. Also auch auf Deutsch.
Ja, ich glaube, wir machen auch besser auf Deutsch weiter, weil du sprichst meine Sprache besser als ich deine.
Ich denke schon, ja. Aber wir versuchen es.
Wir versuchen es und ich bin dir sehr dankbar, dass du auch diesen Schritt gehst und auch auf einer fremden Sprache hier heute beim Podcast mit dabei sein möchtest.
Ja, das freut mich. Also Deutsch sprechen, das freut mich immer.
Ich finde das auch schön, du sprichst wirklich sehr gut. Ich habe mich vorher schon ein bisschen über dich informiert und du hast ja eine sehr interessante Geschichte mitgebracht. Du bist nämlich von einem Hund gebissen worden.
Ja, das stimmt ja. Das ist passiert ungefähr jetzt mehr als 3 Jahre. Also 15. April 2022 ist das passiert. Also es ist volle 3 Jahre schon.
Was ist da genau passiert?
Also ich bin beruflich Kameramann und Fotografe. Und da war eine von meinen Kunden, wo wir das Social Media Content für bauen und machen. Da haben wir dem Woche, dass es passiert ist, da haben wir überlegt, machen wir mal schöne Bilder von die Hunde in das Tierheim. Also meine Kunde ist ein Tierheim und das haben wir schon viele öfter mal gemacht, also Fotos von Hunden gemacht. Und diesmal war es ein großer Hund, eine Boer Bull und 1 Jahr alt und eine belgische Schäferhund und der war 2 Jahre. Also junge Hunden sind, also er sagt, das sind die beiden Hunden, die sind freundlich. Also der Eigner ist mit mir mitgelaufen, hatte die 2 Hunde an Linien. Ich war daneben, sind zum einem, wie nennt das, ihr das? Rasenfeld? Ja.
Ja,
und,
Rasenfläche.
Das, ja, da sind wir hingegangen. Also er hat die Hunde losgelassen und die waren am Spielen. Ich habe mich auf die Knie hingesetzt. Die Hunde kamen auch zu mir, haben mich begrüßt, geküsst im Gesicht. Weil ich bin ein Tierliebhaber, auch Hundeliebhaber.
Das ist ja eigentlich auch genau richtig. Ist ja eigentlich auch genau richtig, dass du dich auf die Knie begeben hast, um auf Augenhöhe mit den Hunden zu kommen, ne?
Ja, ja. Da, und dann sind die Bilder auch viel schöner, finde ich immer. Und ja. Die Hunde haben mich begrüßt und die waren 10 Minuten am Spielen. Und nach die 10 Minuten waren die Hunde noch immer noch 20 Meter hinter mir. Und ich bin aufgestanden und ich habe gegen der Eigner von das Tierheim gesagt, hör mal, ich habe schon schöne Bilder, sieht gut aus. Und dann habe ich auch gesagt zu ihm, der belgische Schäferhund, das ist ein großer Hund, ne? Weil ich habe das ja geguckt gegenüber der Burol. Also die waren ziemlich dieselbe Höhe. Und wenn ich das gesagt habe, der belgische Schäferhund ist ein großer Hund, also ist er von hinten angerannt von mir. Ich habe das nicht gesehen, wie das passiert ist. Mhm. Und hat mir eigentlich gleich gegriffen, zuerst mal von hinten an die Oberarm, hat mich rumgeschwenkt und hat sich gelöst und ist gleich zurückgekommen. Und also ich habe mich selber natürlich verteidigt. Ich habe die Hand nach vorne gedrückt, so, hey, alles okay. Und habe mir in die Unterarm gegriffen und da hat er richtig 3 Minuten angebellt.
Oh Gott.
Nennt ihr das, ne? Geschüttert.
Gebissen.
Also der war fest. Und da nahm aber nur immer das ja richtig Zucken dran. Und also ich hatte in die rechte Hand auch noch, wo ich am gewissen bin, da hatte ich die Kamera auch am Hand, war gerade eine neue Kamera und ich dachte noch, hör mal, tut es mir weh, tut es mir nicht weh, ich muss etwas machen, ne? Und eigentlich tat es kein weh auf das Moment. Also ich denke durch den Schock oder...
Adrenalin.
Ja, Adrenalin, ja. Und dann habe ich mir selber überlegt, Ron, lass der Kamera los, der geht runter, aber der war noch an einem Riemen am Repos, aber das war egal. Und ich habe den Hund mit meiner linken Hand in den Nacken festgenommen. Und ich habe gedacht, also ich muss sein Mund, sein Gebiss gegen mir halten, weil er darf nicht zucken, weil dann gibt's, ja, dann gibt es ein großes Problem. Das habe ich gedacht, okay, ich hatte ihn gut fest und dann habe ich mir selber auch überlegt, ich muss den rumschmeißen, also auf Boden schmeißen. Und ich habe das gemacht, also ich habe das versucht und ich dachte, ich gehe mal gleich drauf auf den Hund mit den Knien oder mit meinem ja, ganzen
Na,
Körper.
Na klar.
Habe ich gemacht, also ich war auf Boden und der Hund stand schon wieder. Also ich war auf Knien,
Bauch. Der war sehr
Bauch,
kräftig.
Und der hat wieder richtig gezuckt. Also okay, also der Hund hat mich, ich lag das also noch auf Boden. Also ich habe versucht aufzustehen. Der andere Mann, der Eigner, hat wirklich alles versucht, den Hund von mir abzukriegen. Hat gezogen, hat also mit dem Fuß getreten. Nichts passierte. Und
wie furchtbar.
Dann bin ich, ja, und dann hat es mir doch geklappt, wieder aufzustehen. Also der Hund war noch immer in den Arm und zucken. Und das habe ich das zweite Mal gemacht. Also ich hatte ihn wieder mit der linken Hand an die Kehle, am rumgeschmissen. Und da war ich voll drauf. Und dann habe ich auch gesagt, hör mal, jetzt habe ich ihn. Und ich habe auch den Eigner von Tierheim gesagt, nimm die Hinterfüße. Nimm die hoch, dass der nicht mehr aufstehen kann. Und das hat er auch gemacht. Und dann waren wir eigentlich in Ruhe. Also der Hund hatte mich nicht immer fest, aber der konnte nichts mehr. Der konnte nicht links, rechts. Und ich habe ihm richtig die Nacke zugedrückt. Und eigentlich, ich erinnere mich sehr gut, wie das alles passiert ist. Und der Eigner hat damals auch gesagt, mein Gott, wie kannst du so ruhig sein? Alles so und unter Kontrolle. Das ist unglaublich. Okay.
Das ist, glaube ich, ein Überlebensinstinkt.
Ich denke schon, ja. Ja, es ist mir niemals passiert, aber das war das erste Mal und dann, ja. Und danach, also nach einige, lass mal sagen, nach 10, 20 Sekunden, dann war der, also der Hund, ja, also ich habe den die Luft abgeschnitten und der war, wie heißt das, im Schlaf?
Ohnmächtig.
Ohnmächtig. Ja, geworden. Und dann hatte ich meine Arm los. Und auch der Eigner von Tierheim hat also Assistent gefragt. Da war eine Frau dazu. Also ich hatte nach immer die Kehle fest. Und da haben wir gesagt, okay, mach mal die Riemen um. Und ich habe gesagt, hör mal, niemand lass lose, bis ich drei sage. Also ich habe wirklich abgezählt. Eins, zwei, drei. Wir lassen los. Also wir sind nach hinten getreten, der Eigner und mich. Also in 5 Sekunden hat der Hund geschüttet, stand auf und das war's. Wir sind nach wieder zurückgelaufen nach dem Käfig von der Hund. Der hat, weil ich möchte dabei sein, weil ich hatte Angst dafür, dass der Hund nochmal die Frau konnte anfallen, die Assistentin. Das ist nicht passiert im Käfig und dann unterwegs habe ich schon probiert, meinen Finger zu bewegen und dann habe ich schon gedacht, ei, das wird wirklich nicht gut.
Da stimmt was nicht.
Ja, und dann haben wir
Du hast wahrscheinlich stark geblutet auch durch die Bisse, oder?
Eigentlich
war dein
nicht,
Arm so aufgerissen?
Der Arm war richtig aufgerissen, aber ich hatte so eine dünne Gelcoat-Jacke und eine Bluse darunter. Also das war, und das Blut hat man nicht so gesehen. Also, und dann sind wir, also im Ruheraum waren wir da und da hat er gesagt, zieh mal deine Jacke aus. Und dann haben wir gesehen, also das ist ein großer Biss, also oben, unten, oben, Unterarm. Und von der Unterarm war oben ein ganz großer Riss und unten. Und dann haben wir es überlegt und haben gesagt, da müssen wir mit zum Krankenhaus.
Auf jeden Fall.
Und unterwegs nach Krankenhaus, also ja, Und erste Hilfe waren wir da und da haben wir gesagt, musst du auch noch Röntgen machen, weil das sieht so aus, ob es gebrochen ist, deine Unterarm. Aber das war nicht, das war nur alles von den Schwellen, von den Muskeln.
Ja, das und heißt, so, der Hund ist richtig bis in die Muskeln rein.
Muskeln, ja, 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 Muskeln und später auch die Nerve. Aber das, wie heißt das, das in die Untersuchungen finden die das auch später, das ist die Nerve.
Ja. Wie haben die das rausgefunden? Also die haben erstmal das Röntgenbild gemacht und festgestellt, es ist nicht gebrochen.
Nee, war nicht
wie
gebrochen.
Wie ging es dann Glück weiter?
Ja. Okay, na ja, dann fragen die, beweg mal die Finger und die Finger, okay, meine Zeigefinger und Daumen, die funktionierte noch. Und ich dachte, oh, funktioniert ziemlich gut. Aber der Pink, sagen wir, der Ringfinger und der Mittelfinger, die funktionierte gar nicht. Also die waren nur gerade. Und okay, dann haben die gesagt, mach mal erstmal die Wunden nicht zu. Die haben den nur ein bisschen zusammengezogen, weil die haben gesagt, hör mal, es ist besser, dass es von unten heilt, aber von oben. Und dass so viel passiert mit deinem Arm, in 4 Tagen kommst du zurück und da gucken wir nochmal richtig an. Okay, das haben wir so gemacht. 4 Tage hatte ich Gips. Gips, sagt er auch, ne?
Ja.
Also bis am Schulter in Gips und naja, war ich zu Hause 4 Tage. Ja, hat sich nicht so schlimm angefühlt. Also die Finger waren auch alles in Gips. Und nach 4 Tagen war ich zurück ins Krankenhaus und dann haben die das Gips abgenommen. Und da wurde es mich zum ersten Mal richtig schwindlig. Und ich dachte,
oh Gott.
Mal, ich bin immer so nüchtern und ja, also ich habe die Wunde noch selber versorgt. Also, und ich kann das normalerweise immer. Aber dann hatte ich gedacht, hör mal, er hat meinen Arm abgezogen. Und das habe ich auch richtig da gesagt. Es fühlt so an, ob mein Arm noch in das Gips ist. Es stimmt etwas nicht. Und das waren die Signale für die Ärzte auch und die Chirurgen. Die haben gesagt, okay, da stimmt etwas richtig nicht mit deiner Nerve. Und die haben mich dann wieder durchgeschickt nach einer akademischen Klinik in Radbaut in Nimwegen ist das. Und die haben da meine Nerven untersucht. Professor Alfen war das. Und die hat gesagt, okay, das ist viel zu viel. Also ich hatte auf 11 Stellen die Nerven, nicht unterbrochen, aber richtig beschädigt. Das heißt, wie ein Gummiband, wenn du das so weit ziehst, dass der ganz dünn wird und loslässt, bevor der bricht, dann ist der ganz dünn da. Also Nerven sind schon ganz dünn, aber der war so dünn. Und dann gibt es eine Signalstörung. Und also ich kenne nicht die 3 Namen von den Hauptnerven, aber das sind die Hauptnerven, die kommen von Schulter ab nach unten und das sind deine 3 Hauptnerven im Arm. Und die waren auf 11 Stellen, also gesamt beschädigt. Und da habe ich gesagt, hör mal, das bringt eigentlich nichts mehr, aber Protokoll ist, man soll 2 Jahre richtig dran gehen und versuchen mit Therapie, vielleicht kommt noch etwas. Aber der Professor hat mir schon gesagt, also du würdest dir eine Arm nie mehr gebrauchen, wie du vorher hast gemacht und deine Finger auch. Ja, das war eigentlich auch ein ganz großes Problem für mich beruflich. Kamera, viele kleine Knöpfchen und Drehräder daran. Also das wurde dann nichts. Okay, habe ich akzeptiert. Und dann bin ich also richtig in Revalidation gegangen, in eine Revalidationsklinik in den Niederlanden. Und dann hast du alles dann, weil die sagen, da hast du ein Trauma, du musst Psychologe haben, du musst Trainierung, Ergotherapie, du musst Therapie haben und eine Person, wir nehmen das maatschappelijk Arbeiter. Das heißt, jemand, der hilft dir, wenn du etwas brauchst, wie eine Orthese oder du brauchst Taxi.
So ein Orthopädietechniker.
Ja, aber der organisiert auch, wenn du ein Taxi nötig hast brauchst. Ne? Der hilft dir überall mit. Okay, ich habe das noch nie mehr mitgemacht und ich habe gedacht, okay, dann ist es so. Ja. Ich wusste gar nicht, was ein Trauma ist. Ne? Für mich selber, ich kenne natürlich die Bezeichnis davon, aber
es ist immer besser, wenn man das nicht selber feststellen muss, was das bedeutet.
Ja, ja. Und ich bin immer so nüchtern. Okay, dann habe ich auch damals Neugips gemacht, vier Wochen Gips abgenommen. Dann war die Finger auch geschlossen, weil die hatten die Finger nicht mehr später in Gips gemacht und da müsste die geöffnet werden. Also die haben 30 Minuten gebraucht, da anzuziehen, dass die Finger so gerade waren.
Oh, wie furchtbar.
Ja.
Alle Finger oder auch nur dein Ringfinger und dein Mittelfinger?
Ja, nur die drei. Ja. Und das muss ich mal gut nachdenken. Ja, das, wenn der Gips ab war, dann sind wir auch angefangen mit aller Therapie und mit der Psychologe. Und die Psychologe, das war für mich eigentlich ziemlich ein Problem, weil ich bin so nüchter. Ich glaube wirklich, dass es für manche Leute super funktioniert, aber für mich ist das Abracadabra. Ich glaube niemals in Zauber und es ist passiert, es ist ein Unfall und du musst das selber erledigen. Also du musst damit hinkommen.
Ja.
Und okay, aber ich habe das gemacht und ich habe ungefähr 10 Behandlungen gehabt von den Therapeuten, auch EMR-Therapie, das ist mit den Lampen, da musst du folgen, links, rechts.
Ja,
und dann unterfragt die dich immer und das, also die Frau, die war wirklich okay, aber das hat mich immer gestört, weil die, dann fragt sie immer, jetzt, wo denkst du an? Ja, was denke ich an? Was nach alles muss passieren zu Hause. Ich habe noch viel Arbeit, liegt da noch, viele Kunden.
Ich muss noch die Wäsche waschen.
Ja, also, das mag ich niemals. Das macht meine Frau. Entschuldigung dafür, aber ich bin zu ehrlich dafür. Aber dann hat die auch gesagt, hör mal, ich kann dich nicht erreichen, Ron. Und dann habe ich auch gesagt, dann sollst du mir vielleicht mal anrufen. Und wir haben da auch zusammen mit gelachen. Die Frau, ich kann das verstehen, aber ich habe auch die Frau immer erklärt oder die Psychologin, für mich ist das Abracadabra. Ich kann da nichts damit.
Ja, du warst wahrscheinlich einfach nicht offen dafür, weil diese Therapie, davon habe ich nämlich auch schon gehört, die soll wohl sehr tiefgründig sein. Also auch wenn du jetzt Traumata aus deiner Kindheit zum Beispiel hast und du bist im Erwachsenenalter, dass du dann so die Erinnerungen wieder hochkommen. Und deswegen hat sie wahrscheinlich auch gefragt, woran denkst du gerade? Und du hast an deinen Alltag gedacht und gar nicht an das Trauma, was du eigentlich erleben musstest.
Ja. Und ja, dann haben wir doch überlegt, hör mal, für mich bringt's nicht, es irritiert mich, also die Frau nicht, aber das Ganze, die Behandlung, da bringt nichts, sollen wir nicht machen, es ist verlorene Zeit. Es ist besser, dass sie die Zeit an jemand anders geben oder spendieren. Ja, dann hat sie gesagt, ich verstehe das, Ron. Aber das ganze Team hat gesagt, nee, so geht es bei uns nicht. Oder du nimmst alles oder nichts. Da hat gesagt, wie meint ihr dann? Ich meine, ich bin zufrieden mit der Therapeuten, der Ergotherapie, Physiotherapie, alle die Leute rest um, aber der Psychologe, der bringt dir nichts. Ja, das sagt sie auch, nee, du sollst alles nehmen oder nichts. Ja, da habe ich gesagt, dann nichts. Und dann bin ich aufgestanden und laufe ich weg. Also ich habe gesagt, ich respektiere alles, aber es ist okay, aber dann suche ich mir eine andere. Und das habe ich gemacht. Und ich bin gleich auf die Suche gegangen, habe dann neue Ergotherapeuten gefunden, Physiotherapeuten. Und dann habe ich in der kurzen Zeit habe ich auch nachgedacht, wie gehe ich weiter? Ich muss mal gucken. Weil wenn ein Arm nicht funktioniert und der bringt nur Elend, ne? Weil es wird immer schlimmer mit der Hand und mit der Arm, dann soll ich mal etwas anderes auf die Suche gehen. Und da habe ich gesucht und dann bin ich auf einen, lass mal sagen, Dokumentärer auf Papier, war das in einem Zeigeschrift, sagt er, oder ist es ein glossy Blatt über Leute, die verwundet sind oder ein Trauma haben. Und ich habe gesucht auf Internet, das ist mir passiert, wie gehe ich weiter? Und dann habe ich gelesen über der junge Mann, der hatte einen Motorunfall und der war angefangen, also in den Niederlanden, mit der Maya Pro. Und da habe ich gedacht, okay, das würde etwas geben, um richtig zu trainieren. Bleib
bewegen. Die Maya Pro ist eine Orthese.
Ja, das ist eine Orthese. Also der ist um den Arm, an eine elektronisch gesteuerte Orthese. Und ich habe mich richtig gut dran gelesen und dann habe ich gedacht, ja, wo kann ich die bekommen oder wo kann ich mal versuchen oder mit Leuten darüber reden. Also etwas Untersuchungen gemacht und dann habe ich den CEO auf LinkedIn gefunden, der habe ich angeschrieben und das ist ganz schön, weil er wohnt in Deutschland, aber er ist Niederlander. Also wir hatten gleich gutes Kontakt. Und er hat mir gesagt, wo wohnst du? Also ich wohne in der Nähe von Venlo, in der Nähe von Viersen. Und da gibt's in Viersen, da gibt's Trainierung dafür. Und da habe ich eigentlich Let's Fit in Viersen angerufen und Nachfrage gemacht. Oh ja, und wenn ist es möglich, dass ich das mal versuchen? Oh, lass mal gucken, nächste Woche. Also hier ging alles für mich viel und sehr viel schneller dann in die Niederlande. Und also
ich muss
Termin
mal kurz
gemacht.
Was dazwischen fragen.
Ja,
ich bin nämlich gar nicht so mit dem Gesundheitssystem in den Niederlanden vertraut. Habt ihr auch sowas wie Sanitätshäuser?
Das haben wir auch, aber die sind nicht so ausgebreitet. Also ich kenne jetzt auch lange Zeit schon Lettermann. Ich sehe auch Gegenüberseite, was die alles machen und bauen und auch ändern. Die haben mir auch sehr viel geholfen. Und das war alles, für mich war das alles Ruckzuck. Also kurze Linien, ne?
Ja.
Sagt man. Das ist für mich unheimlich wichtig. Und das gibt's eigentlich in Holland nicht. Alles muss mal erst angefragt werden, dann muss dann mal durchverwiesen werden. Die müssen sich mal überlegen. Ja, und dann ist man 3 bis 6 Monate weiter.
Ja, und das war jetzt schneller. Also du hast innerhalb von einer Woche dann den Termin zur Anprobe bekommen. Oder zum Ausprobieren?
Ja, haben wir gemacht und dann hatten die auch noch mal einen offenen Tag, haben die mir auch eingeladen und also dann habe ich gesagt, wie sieht es aus an Let's Fit Viersen? Meint ihr, es würde mir etwas bringen? Und dann haben die gesagt, Ron, also du bleibst am Bewegen, die Nerven, okay, die sind beschädigt, das wissen wir. Aber wir haben noch 2 Jahre und vielleicht bringt es etwas. Ne? Es bringt immer etwas, weil sonst wäre es schon viel schlechter mit meinem Arm gewesen. Und dann haben wir das Nachfrage gemacht. Also was kostet das mal pro? Wie soll ich das mal bekommen? Würde meine Krankenkasse das bezahlen? Nein, weil es ist ja der Maje Pro ist in den Niederlanden nicht erkannt. Also in Deutschland und viele andere Länder, ja. Und ja, also wenn man hört, was das Maje Pro ungefähr kostet, das sind ungefähr 60.000 Euro, da muss man richtig natürlich überlegen. Und also meine Krankenkasse, nein. Die Versicherung von der Eigner, von der Hund oder vom Tierheim, also die haben gesagt, hör mal, das ist noch alles viel zu früh. Und ich bin immer, ja, wenn man lange genug wartet, kann man immer sagen, es ist zu spät.
Ja,
so früh anfangen eigentlich bringt keinen Schaden. So denke ich immer.
Absolut.
Und, ja, und dann habe ich also doch durchgedruckt. Das heißt, ich habe gesagt, okay, dann würde ich ihn selber bezahlen. Glücklicherweise bin ich also finanziell nicht so abhängig. Und ich habe den schon selber bezahlt. Und dann habe ich da sind die Anmessungen getan worden durch die Lettermann. Das ging auch alles so ruckzuck schnell. Das hat mich auch sehr viel Freude gebracht. Ich habe mich auch richtig gut angehört, aber die haben mir auch gute Tipps gegeben. So wie Lettermann aus Let's Fit in Viersen. Ne? Das gut anhören, das sind alles, was ich gesagt habe, was ich fühle, was ich spüre. Das haben die richtig gut in Kopf reingedrückt und das hat Erfolg. Und ja, also der Maje Pro angemessen, ich glaube ungefähr 4 Wochen war der schon fertig, ist von Amerika aus angeliefert worden, angepasst und Let's Fit hat mir gelernt, die Parameter einzustellen auf Laptop und ja, das funktioniert.
Du kannst also so ein bisschen einstellen, wie deine Finger dann auch, welchen Abstand die haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel was Großes halten möchtest oder was Kleines. Oder
ja,
wie meinst
das
du das
auch
mit dem Laptop?
Ja.
Mhm.
Ja, Also meine Bizeps, die funktionieren, aber die sind nicht mehr stark. Das heißt, durch die Nerven bin ich viel Kraft verloren.
Ja,
und
klar.
das heißt, wenn ich 10-mal meine Unterarme hochmache, dann ist es nach 10-mal 10 Kilo. Wenn ich das noch mehr mache, das wird immer schwerer und dann auf einmal
Ja.
ist kein Kraft mehr da. Und das war auch das erste Mal, dass ich wieder selber die Finger könnte biegen. Und das, wie funktioniert das mal pro? Eigentlich sind das nur Sensoren an Außenseite von der Arm und mit eigentlich sehr kleinen Muskel, wie heißt das, Signalen.
Elektrostößen?
Ja,
nicht Elektrostößen, genau, Signale ist das richtige Wort.
Ich habe gelernt, zusammen mit Let's Feed, versuch das mal, mach mal die bewegen. Und das heißt eigentlich, meine Hand schließen und öffnen und meine Arm hochheben und nach unten drücken, das mache alles mit der Pose. Also der Pose knicken, das kann ich nur eine Zentimeter, aber wenn ich das nur einen Millimeter mache, dann sieht man das schon, oh, da funktioniert es so. Der Pose nach oben, dann geht der, also der Hand offen. Wenn ich
aber das
Pose,
ist doch trotzdem ein Riesenerfolg.
Gleich, ich habe, also wenn ich das schon die Testen hier habe gemacht, mit einer Test-Mai-Pro, habe ich schon, da sind auch Bilder von und die habe ich selber auch. Aber die Therapeutin von Let's Fit hat die Bilder auch gemacht. Und ich gucke nach immer zurück wie ein Big Smile.
Du hast bei so einer Mutmacher-Serie mitgemacht. Da gibt es ja auch ein Video drüber, wie du dann lernst, deine Unterschrift wieder neu zu machen.
Ja.
Weil all das geht ja auch verloren. Warst du Rechtshänder auch?
Ich bin Rechtshänder, ja.
Ja, dann ist das genau
also
die Hand, die dann auch die
jetzt
du
bin
am meisten
ich
nutzt.
Linkshänder geworden.
Ja.
Aber das Schreiben versuche ich immer, das drücke ich mich richtig durch, bleib das machen mit deiner rechten Arm.
Mhm.
Und das mache ich auch. Und
cool.
Aber das funktioniert nur mit der Maya Pro. Also mit der, ich habe auch eine mechanische Orthese, die habe ich doch auch in den Niederlanden bekommen. Aber das ist nur für meine Pulse zu fixieren und die Finger also nicht krumm lassen werden. Weil sonst in 3 Stunden sind die, also ist die Hand mit die 3 Finger zu.
Mhm.
Und dann brauchst eine Therapeutin braucht unheimlich Kraft und Zeit, die wieder offen zu krümmen. Bekommen. Und wenn die offen sind und die Werte zumachen, das braucht er auch fast 15 Minuten, um die Finger wieder zuzumachen. Also,
trägst du die Orthese den ganzen Tag?
Also die mechanische Orthese trage ich eigentlich den ganzen Tag, nur in dem Mittag am meisten nicht. Also ich schlafe auch mit der mechanischen Orthese. Also der von oben Arm bis Unterarm. Und bis die Finger drin, nur der Zeigefinger und der Daumen ist noch raus, weil ich kann die ein bisschen gebrauchen. Und der Maya Pro mache ich immer mittags. Also wir müssen der Hand, also die ist infektiert worden auch, die müssen wir 3-mal pro Tag der Hand und Unterarm sauber machen. Also das machen wir morgens 7 Uhr, stehe auf, dann geht die mechanische Orthese ab, dann geht's gleich am Waschbecken, meine Frau wascht die, weil immer wenn ich es abmache, bin ich immer schwindelig und manchmal muss ich auch brechen.
Weil die Nerven so beschädigt sind, dass dir dann ganz komisch wird.
Also das Komische ist, mein Arm hängt am Haut nur noch dran. Wenn ich die Orthese abnehme, dann ist es gar
nicht
gleich sagen,
Gefühl,
so viel
es ist dein Arm.
Ja, und du fragst nur, bitte helf mir, das stimmt etwas nicht, mein Arm ist ab.
Oh
also,
nein.
Ja. Und das ist immer noch der Gefühl, das hat sich auch nicht geändert. Okay, das machen wir dann. Dann macht meine Frau auch noch die Therapie, die der Ergotherapeut auch macht. Und danach ist es wieder alles, die Odem-Strumpfe anziehen, die Orthese anziehen und dann bin ich fertig. Und das dauert alles nur eine Stunde und 10 Minuten. Und das ist am Mittag, machen wir das auch wieder. Machen wir genau dasselbe, auch wieder waschen und so und die Therapie. Und dann geht der Maya Pro an.
Ja, jeder, der schon mal einen Gips hat, der weiß genau, gerade zwischen den Fingern, wenn die so zusammenliegen, da sammelt sich ja ganz viel Dreck und Hautablagerungen und sowas. Ne? Und es fängt irgendwann auch an, Feuchtigkeit, es fängt an zu jucken und zu stinken.
Ja, also jucken, ich spüre nichts. Also von meiner Ellenbogen ab fühle ich nichts. Gar nichts. Also da kannst du, ich habe mal gesagt, da kannst du noch mit einer Hammer draufschlagen.
Lass das
also
lieber sein.
Also ich habe es nicht versucht, aber meine Frau hat, also die versorgt die Wunden, die auf dem Moment sind die wieder offen oder ich bin ja gerade operiert dran, aber das ist nicht wichtig jetzt. Und aber wenn du das anfasst oder so, ich spüre das nicht. Aber was ich spüre, sind eigentlich, aber das sind die Nervenschmerzen, die ich manchmal habe. Und das kann wirklich schlimm sein. Das heißt, wie Stromstöße.
Es gibt ja, wenn man zum Beispiel amputiert wurde, auch so Phantomschmerzen. Ja. Meinst du, das ist sowas?
Ja, aber das ist, heißt nicht Phantomschmerzen. Die haben mir in Niederlande gesagt, das ist umgekehrte Phantomschmerzen, weil für Leute mit Phantomschmerzen haben wirklich ein Teil ab.
Ne? Ja, genau.
Ein Teil ist ab. Und die haben da Schmerzen an. Die fühlen auch Jucken und so. Aber bei mir ist der Arm nicht ab, aber es fühlt so an, wie der ab ist. Und durch die Störung in Nerven bekomme ich auch Stromstoße, aber die sind ab 3 Monate nach das passiert ist, hatte ich das manchmal. Und jetzt sind die ja öfter von sehr groß bis manchmal ganz klein, aber manchmal ist es schwierig zu sprechen. Und jetzt habe ich die auch, und vielleicht hast du auch gesehen am Schulter, dass es etwas ruckelt oder so, wird bewegt. Das sind nur alle, die kleine bin ich schon angewöhnt. Aber wenn die große kommen, dann klingt meine Stimme etwas anders.
Oh.
Ja.
Ist das für dich auch ein bisschen erschreckend oder beängstigend, wenn sowas passiert?
Am Anfang ja. Ich hatte, wenn ich das erste Mal passiert war, war ich im Auto, also damals dürfte ich auch nicht mehr fahren. Jetzt schon, weil ich habe ein angepasstes Auto und spezielle Führerschein bekommen. Aber wenn das erste Mal passiert war, habe ich wirklich geschreit. Das ist auf dir ein großes Messer im Arm schlagen und danach richtig durchziehen. Also ich kann verstehen, Leute mit Phantomschmerzen, die kann ich wirklich verstehen, weil das war unheimlich weh. Aber nach der Zeit hat man das öfter und dann ist es auch weniger und dann wieder stärker. Man gewöhnt sich da an, aber ich würde sagen, da sind Leute, die ich kann verstehen, also die Schmerzen sind mir so viel, ich will das nicht mehr. Kann man nicht leben. Also mit der Stromstoße, die ich habe, kann ich leben, aber da werde ich nicht alt mit werden. Also da muss noch etwas passieren, habe ich auch gesagt. Und da sind wir noch auf die Suche nach.
Oh, ich drücke dir die Daumen, dass du da was findest, was dir helfen kann. Du hast ja erzählt, du bist auch bei der Physiotherapie bei Let's Fit und ihr macht da viele Übungen auch für die Hände. Bei Let's Fit ist ja auch ein Therapiehund und deine Begegnung mit, oder dein, ja, der Hundebiss hat bestimmt auch in dir Ängste verursacht, nochmal mit einem Hund in Kontakt zu treten, oder?
Ja, das stimmt richtig, weil wenn ich, da muss ich ja wieder zurück in Zeit. Wenn ich 7 Jahre war, bin ich richtig angegriffen worden in derselben Arm durch einen deutschen Schäferhund von meiner Onkel. Das ist auch aus nichts passiert, aber ich habe leider etwas mit Hunden, die nicht zu vertrauen sind. Da habe ich ein Band mit, lass mal so sagen. Und damals, ich erinnere mich so gut, bis 14 Jahre bin ich, also wenn da eine Dacker war, auf die Straße oder so, da bin ich herumgelaufen oder mit Fahrrad rumgegangen. Ja. Und dann, wenn ich 14 war, 15, da habe ich mir überlegt, ja, Ron, du musst mal richtig durchdrücken, guck der Hund gar nicht an und lauf durch. Aber dann ist es nochmal so etwas passiert und da hatte ich doch viel Angst. Aber da bin ich drüber hingekommen, weil mein Onkel, der hatte 2 Töchter und der hat gesagt, Ron, die sind noch sehr klein, kannst du mal aufpassen auf die Kinder? Ja, mache ich. Und der hat auch einen Hund, einen Dobermann. Und der hat mir geholfen, der Dobermann. Am Anfang nicht, ich hatte sehr viel Angst.
Ja, die sind ja auch so sehr stabil, sage ich jetzt mal, und haben so ein Auftreten.
Ja, hatte der. Eine schöne Herr war das. Auch eine ganz große, aber ich habe gedacht, okay. Aber die haben mir öfter gefragt, auf die Kinder aufzupassen. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich es, kein Problem. Und dann habe ich auch gedacht, ich soll mal rumlaufen mit dem Hund. Darf ich das? Meine habe ich gefragt. Und ja, natürlich. Er ist ganz freundlich. Okay, und ich habe mir rumgelaufen. Und mit dem Hund hatte ich ein ganz, ganz schönes Band. Und
wow.
Als Kind, ich, als kleines Kind, wollte ich auch immer einen Hund haben. Aber meine Eltern haben gesagt, nee, gibt's nicht. Auch nach dem Biss wollte ich eigentlich einen Hund, aber ich hatte unheimlich viel Angst dafür.
Und jetzt nach dem Hundebiss in Verbindung mit der Physiotherapie, kommst du mit dem Max auch gut zurecht oder hast du vor dem Therapiehund Max auch Angst?
Also am Anfang, der erste Tag, habe ich gedacht, oh nein, habe ich wieder.
Ich gehe wieder raus.
Und der Max, der blieb auch ein bisschen auf Abstand. Der kam ja auch mit dem, ihr sagt Schwanzhof, ne?
Ja.
Und da habe ich gedacht, und der hat nicht so freilich rumbewegt. Der war, und da habe ich gedacht, okay, das Signal, das kenne ich, aber ich bin mal vorsichtig. Und dann hat die Pia mich erzählt über den Max, das ist ein Therapiehund. Und dann habe ich ihn wirklich hier auch mit anderen Leuten gesehen und dachte, oh, das ist ein super Hund.
Mhm.
Und das ist auch wieder eine australische Shepherd-Hund. Und was haben wir selber? Wir haben auch immer danach, nach der Dobermann selber Hunde gehabt. Wir haben auch eine Australian Shepherd.
Ach, du hast selber einen Hund zu Hause?
Ja, ja.
Ach, toll.
Das ist mit meiner Frau schon jetzt den dritten Hund. Der erste Hund war ein bergischer Schäferhund. Auch, der war ganz lieb, aber nicht zu Fremden.
Mm.
Ich war mit in einem Hundenverein, also nur alles für Spaß und Spaß machen mit dem Hund, dass der Hund Spaß hatte. Danach haben wir auch eine Hoverwart gehabt. Das ist ein deutscher Schäferhund, eine ganz große. Für uns selber auch ganz lieb, aber für andere, auch ganz Fremde, war es nur, du sollst doch mal bekannt machen, wer bist du, dann ist es okay. Also, und ja, nach einer Behandlung war ich schon Freund mit Max. Aber ich darf nicht so viel füttern.
Stell dir mal vor, das würde jeder Patient machen.
Ja, ja, ja. Aber nee, der ist immer da und der kommt auch ganz vorsichtig nach jeder Leute, kommt er kurz zu begrüßen und blickt sich dann wieder irgendwo hin. Oder manchmal hilft er mir auch. Also, was ich muss schmeißen mit Therapie auf Boden, dann kann es so sein, dass Max das mal aufnimmt und es mir gibt.
Oh, toll.
Ja, ja, das ist super. Und das alles, was ich hier bekommen habe, würde ich nicht bekommen in den Niederlanden. Das ist nicht unser Thema. Wir gehen weiter.
Ja.
Und
ja,
das finde ich ganz schlimm. Hör mal zu, ich bin auch der einzige Niederlande, der Meyer Pro hat. Ich muss auch sagen, die Versicherung von der Hund hat also auch die Meyer Pro später an mir zurückbezahlt.
Oh, super.
Aber jeder kennt das, da brauchst du Anwalt und so. Aber
ja, und du musst erstmal in Vorkasse gehen und diese 60.000 Euro, die Mayo Pro ja auch kostet, die muss man auch erstmal haben. Wer hat die so mal eben zur Verfügung und kann sagen, okay, gut, ich kaufe mir die Mayo Pro.
Ja, und das hatten wir auch mit meiner Frau gleich verstanden und begriffen. Hör mal, wenn das Leute werden, die das Geld nicht haben, aber auch hart arbeiten. Ne?
Mm.
Ich hatte nur... Ja, wir hatten ein eigenes Geschäft, haben Glück gehabt. So heißt das.
Ja.
Aber das sind viele Leute, die das nicht können. Und ich habe auch den Vorschlag gemacht, wo ich in Therapie bin, in den Niederlande. Hör mal, gibt es nicht so eine Möglichkeit, dass ihr mit Maya Proma geht reden? Dass
ja.
Und dass so etwas gemietet kann werden? Weil man soll ein Maya Pro am Anfang haben, und nicht nach 2-3 Jahren. Aber wenn ich zu weit gehe, dann musst du mir das sagen, ne? Dann musst du mir unterbrechen, weil ich bin ein Mann, der redet viel.
Ja, unsere Zeit geht langsam auch zu Ende. Ich hätte noch so viele Fragen und das ist so eine spannende Geschichte. Ron, du bist so ein Mutmacher. Ich bin so froh, dass du heute hier warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast und dass du deinen Weg gehst und auch anderen diese Lebensqualität, die du durch die Mayo Pro hast, dass du die auch weitergeben möchtest und auch vielen Menschen helfen möchtest. Bitte mach weiter so.
Ja, das mache ich auch ohne Probleme, das Weitergehen. Aber ich finde es auch wichtig, dass wenn Leute nach diesem Podcast einige Fragen haben oder was, die können Kontakt mit mir aufnehmen. Das ist, für mich ist das alles nicht schlimm. Auch nicht etwas zu teilen oder Fotos. Es muss so sein. Leute muss man Leute helfen.
Ja,
das finde ich
aufklären.
Ganz wichtig. Und die können Kontakt aufnehmen. Ja, du weißt.
Meldet euch gerne unter letztalk@lettermann.de. Wir leiten eure Fragen oder Wünsche gerne an den Ron weiter.
So, hast du gut. Ja.
Vielen Dank, dass du heute da warst. Du auch.
Okay, Mava. Die wünsche ich auch toi toi und Kopf hoch und nicht runter.
Das ist ein wunderbarer Schlusssatz.
Okay.
Vielen Dank, dass du heute da warst.
Gerne, gerne gemacht. Also, tschüss.
Tschüss.
Was gibt's Neues von Merle?
Am Vatertag haben wir noch keine Pläne geschmiedet und das hat dann das Schicksal selber für uns entschieden, was wir machen. Denn ich bin morgens wach geworden und habe durchs Babyfon gehört, dass unsere Tochter einen Krampfanfall hat. Bei Merle ist es so, dass sie keine epileptischen Anfälle hat. Sie hatte in Verbindung mit den Hirnblutungen nach der Geburt Krampfanfälle, aber seitdem nicht mehr. Und deswegen war das auch ein großer Schock für uns. Sie kam aus diesem Krampf überhaupt gar nicht mehr raus, sodass wir dann auch den Notarzt gerufen haben, die ziemlich schnell bei uns waren und der Merle dann ein krampflösendes Medikament gegeben haben. Bei Merle ist es ja so, dass sie auch schandversorgt ist. Das heißt, sie hat einen Fremdkörper im Kopf, der dafür sorgt, dass sie keinen Hirndruck hat. Das kann aber je nach Lebensumständen oder Defekt oder sonst was, kann es auch ganz schnell passieren, dass sie Hirndruck hat. Und so war eben auch der Notarzt der Annahme, dass Merle einen Schanddefekt hat und dadurch den Krampfanfall hat. Jetzt war die Frage, in welche Klinik werden wir gebracht? Neurochirurgische Kliniken gibt es nicht wie Sand am Meer. Und die haben natürlich auch ihre Wege und ihre bestimmten Kliniken, in die sie uns fahren wollen. Wir wussten vorher, dass die Klinik, in die uns der Notarzt bringen wollte, nicht für Merle die richtige Klinik ist. Merle ist dort schon operiert worden, 3-mal am Anfang ihres Lebens. Merle ist dort damals bekannt gewesen, aber Merle hat ein neues Schandsystem und wir sind uns sicher gewesen, dass diese Klinik das gar nicht verbaut, dementsprechend auch nicht kontrollieren könnte, ob dort ein Schanddefekt ist oder nicht. Und genauso ist es auch gekommen. Man ist jetzt davon ausgegangen, es ist ein Fieberkrampf, aber dennoch musste man ausschließen, dass es ein Schanddefekt ist. Und Merle war dann im CT, Merle hat ein Röntgen bekommen und ich höre nur durch die Tür, mein Mann war mit ihr drin, was ist das denn da im Kopf? Und das sind natürlich Worte, die hört man total gerne als Mutter. Und so ist es dann tatsächlich auch gekommen, dass wir in eine andere Klinik, in der wir auch neurochirurgisch angebunden sind, an dem Tag noch verlegt worden sind. Letztendlich waren wir um 21.30 Uhr auf dem Zimmer, morgens um 8 Uhr war der Krampfanfall, also es war ein super langer und anstrengender Tag. Und Merle konnte dann Gott sei Dank auch geholfen werden. Man geht auch immer noch davon aus, dass es kein Schanddefekt ist, sondern ein Fieberkrampf war. Aber man hat vorsichtshalber den Schand auch nochmal verstellt in eine andere Druckstufe, weil man als Zufallsbefund jetzt beim CT gesehen hat, dass ihre Ventrikel sich leicht erweitern. Also es hätte sein können, dass wir in 3-4 Wochen später einen Schanddefekt gehabt hätten oder Hirndruck gehabt hätten und man spätestens dann den Schand hätte verstellen müssen. Und Merle war in den ersten Tagen super schreckhaft und gar nicht sie selber, kann auch durch das krampflösende Medikament gewesen sein. Wir kennen das ja noch nicht so genau. Und wir waren 2,5 Tage im Krankenhaus, das war auch okay, das war gar nicht schlimm. Wir kennen es ja, Jahre im Krankenhaus zu sein, das war für uns ein Klacks. Aber nachdem wir dann zu Hause waren, habe ich auf einmal gemerkt, dass es mir überhaupt nicht gut ging mit dieser Situation. Auf einmal kamen diese alten Ängste wieder hoch. Und ich konnte Merle überhaupt gar nicht aus den Augen lassen, weder tags noch nachts. Ich habe wieder eine Kamera angeschlossen, um sie auch nachts zu beobachten. Hab natürlich einen unglaublichen Schlafmangel und verlasse nicht den Raum, weil ich mich nicht traue, sie aus den Augen zu lassen, falls wieder was passiert. Und bin da in so ein richtiges Loch reingefallen. Und ich muss auch wirklich sagen, das ist okay, auch mal schlechte Phasen zu haben. Das ist okay. Der Körper und der Geist muss es auch erstmal verarbeiten und annehmen, was passiert ist. Und um wieder besser und gestärkter rauszugehen. Wichtig ist nur, und dafür möchten wir natürlich auch unseren Podcast haben, um euch aus den schlechten Phasen wieder rauszuholen, um euch Mut zu machen, um einfach Zusammenhalt zu zeigen und zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Es darf schlechte Phasen geben, aber wichtig ist, dass ihr super gut da wieder rauskommt und weitermachen könnt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Bewertet uns gerne mit Sternen und
das war
in zwei Wochen wieder rein.
Mutmacher.
Bis bald.
Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in zwei Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden.